Schönen guten Abend. Ja, Kardiologie ist sehr spannend. Was noch spannender ist, ist die interventionelle Kardiologie. Wirklich die Königsdisziplin der Kardiologie, würde ich sagen. Und weil ich mich schon seit über 20 Jahren ganz genau mit der Antithrombotika auseinandersetze, werde ich heute die Notfälle um dieses Thema Ihnen präsentieren. Und sogleich mit der Nummer 1. Es ist ein 63-jähriger Mann und wie Sie sehen hier, ziemlich krank. Also wirklich ein ganz typischer internistischer Patient, der schon eine bekannte KHK hat, seit sehr vielen Jahren mit einem Myokardinfarkt. Weil er schon einen Myokardinfarkt hatte, einen STEMI mit einer Narbe, hatte auch HEF-REF, also eine Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion. Er hat auch Bluthochdruck, er hat auch eine chronische Niereninsuffizienz, Polyneuropathie, Diabetes mellitus und COPD. Und im November 2017 wird der Mann bei einem beobachteten Herz-Kreislauf-Stillstand reanimiert. Erstrhythmus, eine pulslose elektrische Aktivität und schon nach 12 Minuten hat der Patient ROSC und wird an die NFA-Notfallaufnahme im AKH eingeliefert. Nun, der Patient ist wirklich sehr, sehr krank. Also wie Sie sehen, auf der Basis von vielen Erkrankungen hat eine pulslose elektrische Aktivität entwickelt. Also man kann bei dem Herz-Kreislauf-Stillstand ein Kammerflimmern haben, also einen Rhythmus, der schockbar ist, oder eine pulslose elektrische Aktivität, die an sich eine viel schlechtere klinische Prognose hat, viel schlechtere. Und was war die Ursache für die pulslose elektrische Aktivität? Es war eigentlich eine Hypoxie im Rahmen von seiner COPD. Der Patient hat eine akute respiratorische Azidose erlitten. Und wie das so ist bei den Patienten, die sehr krank sind, überlegt man sich, was kann man dem Patienten noch Gutes tun während des Aufenthaltes. Natürlich, der Patient war immer wieder in den Phasen, wo er nach wochenlangen Aufenthalten auf der Intensivstation, auf die Normalstation gekommen ist. Dann hat er einen Defibrillator bekommen, weil die Auswurffraktion unter 40 war. An sich ist es in der Kardiologie so, dass wenn der Patient nach 40 Tagen ab einem Myokardinfarkt die Auswurffraktion nach Aufsättigung der Herzinsuffizienztherapie noch immer unter 35% ist, hat er eine Indikation für einen Defibrillator. Und wenn dazu noch ein Linksschenkelblock besteht, implantiert man gleich einen Defibrillator und das CRT, eine kardiale Resynchronisationstherapie. Man hat sich erwartet, dass der Patient natürlich davon profitieren wird. Nun, der Patient war wirklich sehr, sehr krank und hat immer wieder nach den Phasen, wo es ihm besser ginge, hatte dann die, leider war er wieder hypoxisch und wieder auf der Intensivstation und so weiter. Nachdem der Patient nach dem zweiten Intensivaufenthalt wieder auf eine Normalstation verlegt wurde, hat man sich gedacht, was kann ich für diesen Patienten noch Gutes tun? Hat der Patient eine Indikation für die Koronarangiografie? Das macht man extrem gerne, ein reanimierter Patient, obwohl die Ursache schon in die Hypoxie war, macht man das. Und so sieht man eine rechte Herzkranzarterie mit einer Stenose. Ich zeige es Ihnen noch einmal, die Stenose ist hier. Und so gesehen kann ich sagen, wir würden das nennen eine Bystander-KHK. Die ist sicherlich nicht ursächlich für seine Reanimation verantwortlich, ganz sicher nicht. Ja? Also ein Patient, der aufgrund von KHK reanimiert wird, aufgrund von einem STEMI zum Beispiel oder von einem Non-STEMI, hat einen totalen Gefäßverschluss, thrombotisch, oder meistens ist das wirklich eine 90-prozentige Stenose. So was ist ein sogenannter Bystander-KHK. Ja, also so eine 50-70-prozentige Stenose und hier ist vielleicht eine 50-prozentige von der ECA. Aber wir Ärzte insbesondere interventionelle Kardiologen sind dazu geneigt, wenn wir eine Stenose sehen, wir möchten sie stenten. Das ist das Aktionistische, was wir als Ärzte gerne tun, weil wir möchten dem Patienten doch helfen. So, nun, tatsächlich hat der Patient einen Stent bekommen, das Gefäß war sehr verkalkt. Jetzt überlege ich, wie ich da jetzt weiterkomme, weil das ist ein Film, vielleicht so, ja. Genau, also das ist nach dem Stenten, das Gefäß ist sehr verkalkt. Können Sie erkennen, warum das Gefäß verkalkt ist? Das verrate ich Ihnen hier. Sie sehen in dem sogenannten Nativfilm ohne Kontrastmittel den Rand des Gefäßes. Ja? Also das ist einfach Stein, das ist Kalk. Es handelt sich hier aber zum Glück des Patienten um den sogenannten, also wir nennen das Deep Calcium, das bedeutet nur am Gefäßrand und nicht im Gefäßlumen. Und das ist viel einfacher zu stenten. Man kann sich natürlich nur aufgrund von der Koronarangiographie täuschen, und dann kommt es zu Komplikationen. Also wir machen oft den sogenannten intravaskulären Imaging, wenn wir stenten. Nun, also das ist ja der Krankheitsverlauf hier jetzt im Spital. Ja, also es wird gestentet. Und was ist das weitere natürlich Prozedere? Was machen wir? Ja? Wir wissen ganz genau aus vielen Studien, dass die Vorhofflimmer-Patienten ausschließlich von einer Antikoagulation profitieren. Nicht von der Antiplättchentherapie. Das ist ganz, ganz klar. Im Unterschied, Patienten mit einem Stent profitieren in den ersten 12 Monaten und benötigen unbedingt eine potente Plättchentherapie. Und zwar bestehend aus Aspirin als Basis und immer, zumindest für einige Zeit, 6 bis 12 Monate von dem sogenannten P2Y12, also oder ADP-Rezeptor-Antagonisten. Und wir haben hier dieses Dilemma natürlich, dass wenn wir diese Substanzen kombinieren, und das haben wir Kardiologen bis 2010 immer gemacht, ja, die sogenannte Triple-Therapie. Weil wir Kardiologen haben nie die Blutungen gesehen. Eine intrazerebrale Blutung sieht der Neurologe und eine gastrointestinale Blutung sieht der Gastroenterologe, und wir haben immer gesagt, ja, das Herz geht vor. Nun, tatsächlich, das ist eben die initiale Therapie. Antikoagulation für Vorhofflimmern, Aspirin und P2Y12-Inhibitor für Stent. Und nun, weil dieser Fall schon einige Jahre in der Vergangenheit liegt, 2017, hat man damals noch in diese Kombination die ganz potenten Plättchenhemmer verwendet, wie Ticagrelor, und das hat der Patient auch verschrieben bekommen. Und wie Sie hier sehen, diese sogenannte Triple-Therapie, wenn man sich die Blutungsrisiken anschaut, und das sind die großen Blutungsrisiken, ist assoziiert mit einem 14-prozentigen Risiko für große fatale, also Blutungen oder diese, die nicht zum Tode führen, aber das sind sogenannte Major Bleeding Events. Also die Triple-Therapie ist wirklich, wirklich für den Patienten auf die Dauer schädlich. Aber bis 2010 gab es überhaupt nicht einmal ansatzweise eine Diskussion mit den Kardiologen darüber, wie wir das machen. Und der Patient hat tatsächlich mit dieser Triple-Therapie schon auf der Intensivstation so Anzeigen gehabt von Blutungen, hatte zuerst eine Lungenblutung gehabt, dann hat er Vasopressin bekommen, also intrabronchial während der Bronchoskopie, um diese zu stillen. Dann hat er eine Makrohämaturie entwickelt, dann wurde das mit einem Rundspülkatheter behandelt. Und immer wieder diese, sagen wir mal, nicht tödlichen, aber schon Blutungen, die Anzeichen waren. Und man kann hier unsere Kollegen gar nicht natürlich beschuldigen, dass sie diese Therapie verwendet haben, weil das war wirklich das ganz Normale und das, was wir Kardiologen immer vorgeschrieben haben. Ja? Und es ist so, dass der Patient nicht vom Respirator entwindbar war, und deswegen der Plan war, den Patienten zu verlegen in eine Pflegeeinrichtung mit Respirator und Dialyse. Und schon eben am nächsten Tag war der Patient nicht mehr ansprechbar, und wie Sie hier sehen, hat eine große intrazerebrale Blutung entwickelt. So, warum oder was können wir heute besser machen? Also die Regel Nummer 1 ist, dass wenn ein Patient eine Antikoagulation benötigt, aus egal welchem Grund, zum Beispiel tiefe Beinvenenthrombose, Pulmonalembolie oder Vorhofflimmern oder noch ein anderer Grund, dürfen wir es nicht mit potenten Plättchenhemmern kombinieren, wie das Ticagrelor, Brilique oder Effient-Prasugrel. Das geht gar nicht, sondern eben Clopidogrel ist die einzig mögliche Substanz von den PI2Y12-Rezeptoren. Das sagen auch die Guidelines. Und so, normalerweise Patienten, die ein großes Blutungsrisiko haben, würden wir sogar nur eine Woche die sogenannte Triple-Therapie geben, aber bestehend immer aus einem NOAC, Aspirin und Clopidogrel. Macoma kommt nicht mehr in Frage in den Kombinationstherapien. Das bedeutet, wenn ein Patient eine Indikation für Aspirin hat oder Clopidogrel wegen einem Stent oder noch aus einem anderen Grund, dann können wir nur Aspirin, Clopidogrel geben und NOAC. Und für Macoma besteht die einzige Indikation bei Patienten mit mechanischen Herzklappen. Das können wir natürlich nicht auf einen NOAC umstellen. Und es gibt natürlich Patienten, die im Rahmen des Herzinfarktes einen Ventrikelthrombus entwickeln. Das sind die, die zu spät mit einem STEMI kommen. Meistens ist das die LAD und es entsteht eine Apexnarbe und in diesem Apex entwickelt sich ein Thrombus. Und die Patienten müssen wir oder sollen wir auf einmal Koma umstellen. Es gibt auch Erfahrungen und Kollegen, die trotzdem beim Apex-Thrombus einen NOAC verabreichen wegen erhöhten Blutungsrisiken, aber eine Studie dazu gibt es nicht. Und dann müssen wir noch im Spitalsaufenthalt, und das ist ganz wichtig, wenn Sie als, dann beginnen wirklich Ihre klinische Karriere, dass wir sind verpflichtet, für den Hausarzt einen ganz genauen Fahrplan zu machen, wie lange diese Therapie fortgeführt werden soll. Wie zum Beispiel Triple-Therapie nur eine Woche. Nach einer Woche wird dann entweder Aspirin oder Clopidogrel abgesetzt. Das ist von Ihnen abhängig oder von dem Arzt, der den Stent gesetzt hat. Und dann zwischen 6 und 12 Monaten besteht sogenannte duale antithrombotische Therapie. Nicht antiplättchen, sondern antithrombotisch. Bestehen eben aus einem NOAC, den dürfen wir nie absetzen bei Vorhofflimmern, und Clopidogrel oder Aspirin. Und nach 12 Monaten lebenslang nur NOAC. Also was wir wissen, dass die Plättchenhemmer sind nur in der Akutphase bis zu 12 Monate nach einem Stent oder einem Infarkt werden benötigt, aber danach sollen wir auch, sehe ich sehr oft, also immer weniger muss ich sagen, aber ab und zu, also es ist sehr, sehr schwierig, finde ich, für uns Ärzte, eine Medikation zu pausieren, die schon seit Jahren läuft. Weil man denkt sich immer, vielleicht hat sich der Kollege etwas dabei gedacht. Das sehe ich immer wieder. Und denke ich, vielleicht gibt es eine Indikation, die ich nicht kenne. Auch das muss man in Frage stellen. Mir ist aufgefallen, dass insbesondere Angiologen hier unglaublich gerne diese duale antithrombotische Therapie lebenslang fortführen. Aber dazu gibt es überhaupt keine Daten, wirklich überhaupt keine Daten. Es sei, dass der Patient einen frischen Stent bekommen hat oder eine Ballonangioplastie. Ansonsten gar nicht. Also bei Vorhofflimmern oder Pulmonalembolie als eine Dauertherapie NOAC ja und die Plättchenhemmer 1 oder 2 so kurz wie möglich und nach einem Infarkt bis zu 12 Monate, aber nur als duale Therapie. Und bei dem Patienten, den ich Ihnen gezeigt habe, diese Triple-Therapie wurde über 3 Monate fortgesetzt. Ja. Es ging auch darum, natürlich, obwohl das, wir wissen von den Studien, dass der Ticagrelor und Prasugrel nicht als Triple-Therapie fortgeführt werden sollen, es ist oft die Schwierigkeit, natürlich, der Patient lag zum Beispiel auf eine gastroenterologische Intensivstation, der Kardiologe hat einen Stent gesetzt und wir sehen das sehr oft in der Klinik, alle haben gute Intentionen natürlich, aber dieses Interdisziplinäre sehr oft fällt. Nicht der Kardiologe sieht den Patienten dann nur im Katheter. Ja? Er hat nicht das Bild über die alle Vorerkrankungen und deswegen ist die Kommunikation so extrem wichtig. Und das sehe ich sehr, sehr oft bei mir natürlich, wenn im Dienst Patienten entweder vom AKH, aber wir haben sehr, sehr viele Patienten, die zutransferiert werden, wo ich die ganze Krankengeschichte nicht kenne. Es ist sehr schwierig, diese Entscheidung, also diese Vorschreibung oder welche Substanzen ich wähle, zu definieren, weil ich den Patienten nicht so gut kenne. Weil dann, er wird sofort dann zurücktransferiert. Wir haben in Wien das sogenannte Wiener Netzwerksystem für STEMIs. Das bedeutet, wenn ein Patient einen STEM in einem anderen Spital entwickelt, nur im AKH am Wochenende intervenieren wir diese Patienten und er geht dann zurück. Und sehr oft erfahre ich zum Beispiel nicht, dass er dann Peri-Infarkt, Vorhofflimmern entwickelt hat. Und wissen Sie, vorher gab es sowas, man hat gesagt, wenn jemand nur einmal flimmert, Vorhofflimmert, um den Infarkt herum, dann können wir das ignorieren, weil das ist aufgrund von der Ischämie und er hat trotzdem nur Indikation von der dualen Plättchenhemmung. Jetzt hat sich das alles geändert. Wir wissen, einmal flimmern ist immer flimmern. Es gibt natürlich wirklich Ausnahmen. Also wenn jemand wirklich nur einmal flimmert, er soll trotzdem antikoaguliert werden und diese Triple-Therapie und dann dual vorgeschrieben werden. Und wenn er nachher nie wieder flimmert und das dokumentiert ist und er spürt das, dann kann man das vielleicht verändern, dass man von einem NOAC auf ein Aspirin in der Langzeittherapie umswitcht, aber das muss dokumentiert werden mit Holter, EKG und. Aber man muss von dem Worst-Case-Szenario ausgehen, dass einmal flimmern ist immer flimmern oder irgendwann flimmert er auch und dann hat er einen Schlaganfall. So, also das war einfach der Verlauf des Patienten. Was man hier sieht, dass natürlich der Patient im Laufe seiner Erkrankung, nicht, also die Krankheitsgrad nimmt zu und irgendwie die kostbare Lebenszeit natürlich jetzt hier natürlich ist abgekürzt. Und ich glaube, das ist, wir lernen am meisten aus den klinischen Cases, nicht? Es ist, die Theorie alleine ist wirklich, finde ich, schwierig. Wenn man auch über klinische Studien lernt, es ist schwierig, das Wissen wirklich anzuwenden. Und dann, natürlich ist der Patient dann daran verstorben. Das bedeutet, auch wenn wir sehen, dass jemand eine längere Triple-Therapie verschrieben hat, finde ich, es ist immer gerechtfertigt, dies in Frage zu stellen. Ja? Wir wissen, es ist nicht mehr indiziert. Wann ist Clopidogrel, also das ist Clopidogrel, ein sehr schwaches Plättchenhemmer? Hemmt die Blutplättchen nur zu 40-60%. Und man weiß sogar, dass jeder vierte Patient ist ein sogenannter schwacher Responder oder Non-Responder. Ja? Deswegen gibt es auch unter Clopidogrel Stent-Thrombosen und wir sehen das immer wieder. Aber es ist der einzige Plättchenhemmer, der bei einem elektiven Stent eingesetzt werden darf, weil dazu gibt es Daten. Also es gibt keine Daten zu Prasugrel oder Ticagrelor. Prasugrel, also Effient, kann nur dann eingesetzt werden, wenn der Patient einen Non-STEMI oder einen STEMI hat und einen Stent bekommen hat. Wir haben aber auch Patienten, die ein akutes Koronarsyndrom haben, aber aufgrund vom Alter, Komplexität der Erkrankung nur konservativ behandelt werden. Ich muss sagen, wir haben in Wien kaum diese Patienten. Ganz ehrlich, wir neigen dazu, auch einem 90-Jährigen noch einen Stent zu setzen, weil wir uns immer erwarten und natürlich glauben, dass wir durch diesen Stent auch bei ganz kranken Patienten, dass wir dann die klinische Prognose beeinflussen. Also wir haben wirklich wenige von diesen Patienten. Aber es gibt diese zum Beispiel onkologische Patienten, die eine ganz gute Prognose haben. Das sind die Patienten, wo man vielleicht keinen Stent setzen würde. Also wenn man sich diesen Fall anschaut, gab es schon einige modifizierbare Faktoren. Zum Beispiel eben Ticagrelor hat keinen Platz bei einer Triple-Therapie. Darf sowieso nur bei elektive PCI nicht verwendet werden. Und das war, wenn man sich retrospektiv jetzt anschaut, schon ein elektives Fall, weil es war mehrere Wochen eigentlich nach der Reanimation. Und man wusste, dass die Reanimation alleine durch eine Hypoxie bedingt war und nicht durch eine Ischämie. Und man, heutzutage weiß man natürlich, dass Triple-Therapie absolut nicht über einen Monat fortgesetzt werden darf. So komme ich hier zu dem zweiten Fall, auch ein KHK-Patient, der ein ganz klassisches Spektrum an Risikofaktoren hat, auch dazu eine CRVK und eine PAVK Grad 2, ein männlicher Patient. Und 2017, auch im Januar, 4 Tage nach einer Stent-Implantation, erleidet der Patient einen akuten Brustschmerz. Und das ist hier das EKG. Also er hat hier ganz starke Hebungen über die Vorderwand. Und hier ist es eine ganz klassische Stent-Thrombose. Ich versuche das zu stoppen, aber es ist nicht so einfach. Vielleicht, oh genau, warten Sie noch einer zurück. Vielleicht jetzt. Genau. Das ist eine sehr, sehr große CX und hier haben wir die LAD und hier ist das Stent zu sehen. Ja, also es ist nicht so einfach zu sehen, weil der Patient natürlich sehr viele Verkalkungen hat. Was macht man bei einer Stent-Thrombose? Also man kann nur einen Ballon nehmen und nachdilatieren. Ja? Hier wurde, das ist nochmal die Stent-Thrombose und hier sehen Sie einen Fluss in der LAD. 4 Tage nach dem Stent heißt das eine subakute Stent-Thrombose, 24 Stunden nach dem Stent eine akute Stent-Thrombose. Warum haben wir in der Kardiologie solche starke Plättchenhemmer, weil wenn man sich die Geschichte des Stents anschaut, Ende der 90er Jahre, also 95, haben wir begonnen mit den Stents bei den STEMIs, also eine akute Stent-Thrombose. Damals gab es nicht die Drug-Eluting-Stents, aber die Bare-Metal-Stents. Das war wirklich die häufigste katastrophale Komplikation auf der Station. Also die Assistenzärzte haben erzählt, man hat sich wirklich gefürchtet. Eine Hebung noch im Spital war häufig zu sehen. Damals gab es nicht einmal ein Clopidogrel, sondern eine Substanz mit Namen Ticlopidin. Mit Entwicklung von diesen potenten Plättchenhemmen und von Plavix und den neuen Stents mit den ganz dünnen Struts, natürlich ist die Stent-Thrombose seltener geworden. Also im Durchschnittlich zwischen 0,7 und 1,5% pro Jahr, also wirklich selten. Aber es wäre eine Lüge zu sagen, wir haben heute keine Stent-Thrombose. Ich sehe in jedem Dienst irgendeine Stent-Thrombose. Meistens, interessanterweise, ist es nicht so eine subakute Stent-Thrombose, sondern bei Patienten, die schon sehr, sehr lange einen Stent haben und zum Beispiel aus irgendeinem Grund nach 5 Jahren Aspirin nicht einnehmen, zum Beispiel perioperativ. Es ist tatsächlich so, dass wenn ein Patient einmal einen Stent hat, gibt es nur einen Eingriff, wo man wirklich Aspirin absetzen soll. Sonst brauchen sie es lebenslang, weil es können immer Struts von dem Stent sein, die nicht endothelialisiert sind. Es gibt Stents, die haben eine sogenannte Malapposition. Das bedeutet, das Gefäß wäre größer, der Stent wurde aber kleiner gewählt, weil natürlich wir machen es optisch. Nicht? Ich schätze das Gefäß ein. Ich kann es auch mit intravaskulärem Imaging machen, sogenannten IVUS oder eine OCT. Aber der Eingriff ist viel länger und in einem akuten Setting schwierig durchführbar, weil natürlich der Patient ist total instabil. Sie haben eine Frage?
Ja, ich wollte was fragen.
Ja, bitte.
Indikation nach einem Stent. Und zwar uns wurde gesagt, dass das bis 12 Monate, also studienmäßig bewiesen ist. Und dann macht man es einfach weiter, auch wenn man jetzt nicht wirklich sagen kann, ob das dann noch weiter positiv oder negativ sich auswirkt.
Nein. Es ist so, dass wir wissen, dass ein Patient mit einem Stent, egal ob das ein peripherer Stent ist oder in den Gefäßen, eine Antiplättchensubstanz, egal ob das Aspirin ist oder Clopidogrel, muss lebenslang fortgesetzt werden. Und sogar, egal welche Operation, es gibt nur eine, also sogar eine Operation mit einem extrem hohen Blutdrucksrisiken und es gibt dazu, vor 2 Jahren wurden die sogenannten Guidelines für das perioperative Management von kardiologischen Patienten geschrieben. Die sind extrem lang, ich habe sie gereviewt. Aber sehr gut geschrieben und da gibt es nur die sogenannten Operationen mit very, very high bleeding risk und das sind die Operationen an der Wirbelsäule oder neurochirurgische Eingriffe, wo Patienten nur ganz kurz pausieren kann, ja, und nachher wieder beginnen, aber für alle anderen Eingriffe soll die Operation unter Aspirin durchgeführt werden. Wir reden hierbei über die Sekundärprävention. Es gibt Patienten, die Aspirin im Rahmen der Primärprävention bekommen. Wir wissen auch ganz genau, dass es diese kaum Patienten gibt, die in der Primärprävention von Aspirin das sogenannte netto-klinische Benefit haben. Also es gibt unendlich viele Studien. Wissen Sie, in den USA gibt es noch immer sogenannten Aspirin in diesen 300 oder 500er Packung. Also wenn man in eine Apotheke, also Apotheke, Pharmazie in den USA geht, kann man sich wirklich so ein Riesenglas kaufen mit Aspirin. In den USA gibt es nicht das 100 Milligramm, sondern 330 Milligramm historisch. Und dort haben das Patienten über Jahre in der Primärprophylaxe genommen. Es hat sich selbst gekauft und das wurde sehr, sehr lange empfohlen. Und die Amerikaner bis heute streiten darüber. Und wir haben die letzten Jahre gezeigt, in vielen sogenannten Bei-Diabetes-Patienten sogar, ja, dass Aspirin in der Primärprävention nur bei Patienten mit extrem hohem ischämischen Risiko in Betracht gezogen werden kann, wenn der überhaupt keine Blutungsrisiken hat. Aber ansonsten ist der sogenannte netto-klinische Benefit nicht da, weil man musste mehrere tausend Patienten behandeln mit Aspirin in der Primärprävention, damit man einen Herzinfarkt verhindert, aber dafür bei einem von 2400 kommt es zu einer großen lebensbedrohlichen Blutung. Also das netto-klinische Benefit passt nicht. Aber für die Sekundärprävention kann man keinen Plättchenhemmer absetzen, nach einem Infarkt oder Stent lebenslang. Es sei denn, der Patient flimmert, aber dann hat er eine Antikoagulation. So, das war das Ergebnis, und zwar der Stent wurde nachgetennt und der Patient wurde mit einer Antikoagulation, also während der Prozedur, natürlich gibt man immer dem Patienten Heparin, und zwar 60 Einheiten pro Kilogramm. Ja, da muss ich jetzt rollen. Genau. Und was war bei dem Patienten das Problem? Also der Patient hat einfach sein Plavix nicht genommen, weil er meinte, es hat ihm keiner beim Entlassung jetzt gesagt, wie wichtig das ist. Und das ist das, was wir oft sehen, dieses Gespräch mit dem Patienten. Wenn der Patient seinen Beta-Blocker nicht nimmt nach dem Herzinfarkt, dann passiert nichts. Das Beta-Blocker, ist es überhaupt jetzt umstritten, wirklich wer vom Beta-Blocker nach einem Infarkt profitiert. Patienten, die normokard sind, also wirklich nicht die 60 Puls haben, benötigen sogar Beta-Blocker nicht mehr, wenn sie nicht herzinsuffizient sind. Ja? Genauso sehe ich Patienten, die nach einem Infarkt super Pumpfunktion haben, zum Beispiel bei Non-Stemmis, die ziemlich niedrigen Blutdruck haben. Ich setze sogar oft einen ACE-Hemmer, weil, sogar in einer Minidosis, weil sie es nicht vertragen, weil sie so hypoton dann werden. Also es gibt alles. Bei einem Patienten mit einer guten Pumpfunktion, natürlich ist immer ein Beta-Blocker und ACE-Hemmer indiziert, aber man muss das natürlich individuell entscheiden. Hier ist der dritte Patientenfall. Hier eine Dame, 73 Jahre alt, die auch einen KHK hat und einen Non-STEMI 2018. Und die Patientin bekommt Aspirin und den Ticagrelor, wie Sie es sehen. Wir haben vier verschiedene, eben die sogenannten ADP-Rezeptorblocker zur Verfügung. Sie werden wahrscheinlich verwirrt sein, ich sage manchmal PET2Y12-Inhibitoren oder ADP-Rezeptor-Antagonisten, und das liegt daran, dass bis 2003 haben wir nicht gewusst, welchen Rezeptor wir blockieren, wenn wir diese Substanzen verwenden. Damals war das Clopidogrel, weil Prasugrel und Ticagrelor wurden erst 2010 zugelassen. Und erst eben im Jahr 2003 stellte sich heraus, dass das der PET2Y12-Rezeptor ist. Es ist sehr oft in der Medizin so, dass wir einen Effekt sehen. Genauso war das am Anfang mit Aspirin. Man hat Aspirin natürlich ist schon ein unglaublich altes Medikament, nicht? 1890 das erste Mal synthetisiert und wurde de facto über 70 Jahre ausschließlich als ein Schmerzmittel und als ein antientzündliches Medikament verwendet. Fast ausschließlich, in einer natürlich viel höheren Dosis. Deswegen gibt es heute noch zutage natürlich das Bayer Aspirin, was man bei Migräne oder Schmerzen sonst in der Apotheke kaufen kann. Man sagt heutzutage, es wäre nie zugelassen in diese Indikation, weil natürlich in diese Dosis es zu Magengeschwüren und Blutungen und so weiter führt. Und erst 1966 hat man zum ersten Mal beschrieben, dass wenn man Aspirin einnimmt und nachher das Blut einem Patienten abnimmt und dazu Arachidonsäure gibt, dann sieht man, dass hier, dass man über die sogenannte Cyclooxygenase, also die Arachidonsäure weg, Aspirin wirken muss. Und wenn Sie sich die Plättchen anschauen, dann es ist egal, ob Sie 100 Milligramm schlucken, 200 oder 300, Aspirin wirkt schon eben bei 100. Es gibt auch Patienten, deswegen gibt es in Österreich noch diese Dosis 75 Milligramm Aspirin, ja, ist nicht wirklich zugelassen, aber es gibt schon zum Beispiel Patientinnen, die sogar unter Aspirin extreme Hämatome entwickeln und das kann man wahrscheinlich dann noch ausprobieren, aber es wirkt schon auch bei 75 Milligramm. Ab 100 Milligramm ist die Wirkung auf Plättchen gesichert. Und das Positive bei Aspirin ist, und bei Clopidogrel und bei Prasugrel, dass die 7 Tage circa wirken. Also die sind irreversibel. Einmal eingenommen, das Plättchen ist bis Lebensdauer der Plättchen, die beträgt circa 7 bis 10 Tage, natürlich gehemmt. Selbstverständlich ist, wenn ein neues Plättchen produziert, nach 5 Tagen ist der Effekt nicht mehr so messbar, weil dann ist nur die 50% der Plättchen ist gehemmt. Anders ist bei dem Ticagrelor. Also Clopidogrel und Prasugrel gehören zu der gleichen Familie. Und deswegen diese Substanzen, ich sage das jetzt sehr übertrieben, aber damit Sie sich merken, dass Clopidogrel und Prasugrel, sie mögen sich, weil sie sich kennen und es ist die gleiche Familie, sogenannte Tienopyridine. Und Ticagrelor und Cangrelor, das ist eine völlig andere Familie, sogenannte Cyclopentyltriazolpyrimidin, ganz komplizierter Name, aber sie mögen sich mit der anderen Familie nicht besonders. Und warum ich das so sage, weil es ist bei Umstellung von einer auf der anderen Substanz, muss man das einfach berücksichtigen, dass sie interagieren miteinander. Und diese Patientin entwickelt Atemnot. Und Atemnot ist eine ziemlich häufige Wirkung, Nebenwirkung, vom Ticagrelor, von dem Brelic. Und ich kann Ihnen sagen, in allen Studien, in den randomisierten Studien mit Ticagrelor, die Rate von Atemnot, von Dyspnoe unter in der Ticagrelor-Gruppe war bis 15%. Also sogar letzte Woche kam zu mir ein Patient und wurde eben, ich habe selber bei ihm einen Stent gesetzt und er sagt irgendwie, vorher war das, diese Kurzatmigkeit im Rahmen von Infarkt anders, aber jetzt fühlt sich das anders an. Ich hab ständig einfach kurzatmig, bin kurzatmig, was los ist. Und dann schaue ich, man vergisst das, weil man denkt, jetzt ist eine Herzinsuffizienz nach dem Infarkt. Nein, das ist ganz bekannte Wirkung vom Ticagrelor. Also wenn jemand eine neue, also über Dyspnoe klagt mit Ticagrelor, soll man umstellen auf die Alternativsubstanz. Dieses Gefühl von Atemnot ist nicht lebensbedrohlich, führt nicht zu Komplikationen, es ist nur eine Nebenwirkung, die lästig ist und natürlich die Lebensqualität von dem Patienten einschränkt. So tatsächlich hat das die praktische Ärztin erkannt und den Patienten auf Prasugrel umgestellt. Und so hat die Patientin danach einen akuten Brustschmerz entwickelt, mit Hebungen V1 bis V5, V6 sogar, also vor der Wand. Hier die Angiografie. Und das ist auch eine klassische Stentthrombose. Ich zeige Ihnen, hier sieht man den Stent, also ein Metall, ein Gitter. Und das bedeutet, hier der Kontrastmittel bleibt natürlich in diesem Stent stehen. Eine ganz, ganz klassische Stentthrombose. Bei der Patientin war das sogar so, ich kann Ihnen sagen, dass der Stent viel zu klein war zusätzlich. Ja? Also ich kann Ihnen sagen, das ist der sogenannte Katheter, über den wir arbeiten. Der ist genau, hat einen Durchmesser von 2 mm. Ich gehe ein Bild zurück, genau da. Hier ist der Stent und das ist die proximale LAD. Und man sieht, dass dieses Stent im Durchmesser, es hat auch wahrscheinlich 2, 2, 5 mm. und das soll nie sein und das kann nicht sein und da stimmt etwas nicht, ja? Weil die proximale LAD auch bei kleinen Menschen und bei kleinen Frauen immer und zumindest 3 mm im Durchmesser ist und meistens zumindest 3,5, also bei kleinsten Menschen 3 mm, 3,5 fast immer. Und wenn man es noch intravaskulär nachschaut mit Imaging, manchmal sogar bis 4,5. Das bedeutet hier, die Ursache für diese Stentthrombose ist multifaktoriell, also zu kleiner Stent. Und dann natürlich passiert etwas mit der, es ist fast immer multifaktoriell, muss man sagen, bei einer Stentthrombose. Und das wurde natürlich nachgedehnt. Und was passierte? Und deswegen habe ich über diese Familie gesprochen, weil eben Clopidogrel und Prasugrel binden genau an dem Rezeptor, an der Stelle, wo ADP bindet. Und das ist einfach verdrängen das ADP. Ticagrel auch ganz woanders. Das bedeutet, ADP kann immer noch hier binden. Und wenn ein Patient, Ticagrelor ist aber eine sogenannte reversible Substanz. Das bedeutet, bleibt so circa 12 Stunden an diesem Rezeptor. Deswegen gibt man es zweimal täglich. Ja? Aber es ist nicht so, dass wenn man es absetzt, dass der Patient überhaupt keinen Effekt hat. Sonst würden wir viel mehr Stentthrombosen sehen. Es wirkt schon 2 bis 3 Tage, manchmal 5. Warum? Weil diese Ticagrelor quasi ist nicht mehr an dem Rezeptor gebunden, findet sich aber sofort ein neues Plättchen, und zwar ein frisches Plättchen. Ja? Das bedeutet, dass der Effekt dauert eben diese 2 bis 3 Tage, obwohl es reversibel ist. Aber, wenn der Ticagrelor an einem anderen Plättchen bindet und hier zum Beispiel der Patient also Prasugrel bekommt, hier an der Stelle, ja, Ticagrelor verändert so diesen Rezeptor, dass hier an der Stelle Prasugrel und Clopidogrel gar nicht binden können. Die können hier nicht binden, weil der Rezeptor hat einfach dann eine andere Konformation. Und wir wissen, dass wenn wir vom Ticagrelor umstellen, auf Prasugrel oder Clopidogrel. Aufgrund von einer Blutung unter Ticagrelor machen wir manchmal auf Clopidogrel oder aufgrund eben von Atemnot meistens vom Ticagrelor auf Prasugrel. Hier sehen Sie, was passiert dann. Also Ticagrelor hier in lila, wenn man den Patienten umstellt auf Prasugrel, ja, in rot, ohne zu loaden, man muss immer bei diesen P2Y12-Rezeptoren immer loaden, also die sogenannte Aufsättigungsdosis geben. Bei Plavix sind das 600 Milligramm, bei Effient sind das 60 Milligramm, also das sind immer 6 Tabletten bei den beiden Substanzen, das erste Mal. Und beim Ticagrelor sind das 2 Tabletten. Und man sagt, warum muss man loaden, also aufsättigen, weil sonst würde es 4 Tage dauern, wenn wir nur mit der normalen Dosis von 75 Milligramm oder von 10 Milligramm Prasugrel oder von 90 Milligramm Brilic Ticagrelor, würde es 4 Tage dauern, bis sogenannte Steady State erreicht wird, ja? Bis alle Plättchen, ja, besetzen mit dem Medikament. Deswegen muss man im Infarkt oder beim Stent aufsättigen, das 6-fache an der Dosis geben von Prasugrel und Plavix und das 2-fache von Ticagrelor. Und wenn man das nicht tut, auch beim Umstellen, ja, vom Ticagrelor, dann schauen Sie am Tag, also einen Tag, wenn ich nur eine Tablette von Prasugrel gebe, ja, dann ist der Patient halt noch eine ganz hohe Plättchenreaktivität. Und am zweiten Tag noch eine höhere Plättchenreaktivität, weil Prasugrel noch nicht wirken kann. Wenn ich loade, dann ist der Effekt viel besser, ist nicht perfekt leider. Bei Ticagrel auch immer, das heißt, wir nennen das eine nicht pharmakokinetische, sondern eine pharmakodynamische Reaktion am Rezeptor. Ticagrel mag kein Clopidogrel und kein Prasugrel, deswegen muss man es attackieren mit einer viel höheren Dosis, damit es zu einer Wirkung kommt. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wenn man umloadet oder umswitcht, muss man immer aufsättigen. Genauso, egal, auch wenn der Patient zum Beispiel blutet und ich hier auf eine Substanz jetzt hier umstelle, muss ich schauen, dass ich umloade, weil sonst kommt es zu dem sogenannten Rebound-Phänomen. So, und hier ist einfach das Algorithmus für das Switchen. Wenn Sie sehen, wenn man von Ticagrelor switcht, muss ich nur die Morgendosis nehmen und voll mit Clopidogrel loaden. Genauso vom Ticagrelor auf Prasugrel muss ich unbedingt loaden mit 60 Milligramm. Anders ist es zwischen Prasugrel und Clopidogrel. Hier müssen Sie nicht loaden, weil die Substanzen kennen sich. Ja, das ist eben ganz wichtig, dieses Umloaden. Und das war das Problem bei der Patientin, warum sie eine Stent-Thrombose entwickelt hat. Hier ist der vierte Patient. Der Patient hat eine Aortenstenose, Grad 3, hat auch eine eingeschränkte Linksventrikelfunktion, hat eine Anämie und natürlich die ganz klassischen Symptome von einer Aortenstenose, eine Angina, Atemnot und natürlich ist pulmonal gestaut. Eine Dame, die 75 Jahre alt ist. Und hier sehen Sie das Echo. Man sieht, dass der linke Ventrikel vergrößert ist. Ja, der pumpt nicht gut, also ist höhergradig eingeschränkt. Hier ist die Mitralklappe, die ist auch, der Ring ist verkalkt. Man erkennt auch, dass das Septum sehr dick ist, also jetzt so kann ich nicht messen, aber ich kann optisch sagen, das Septum schätze ich auf 14 bis 16 mm, ganz klassisch bei einer höhergradigen Aortenstenose. Und das sind hier die Gradienten. Also die Geschwindigkeit ist über 5 Meter pro Sekunde, der mittlere Gradient 80, die Öffnungsfläche 0,6. Wissen Sie, ab welchem Gradient hat der Patient und ab welcher Geschwindigkeit über die Klappe die Indikation für einen Aortenklappenersatz? Was sind die Cut-offs? Also 4 Meter pro Sekunde und 40 mmHg bei Symptomen sind schon die Indikation für einen Ersatz, also eine höhergradige Aortenstenose. Überraschend bei dieser Patientin ist die Tatsache, dass diese Patientin hat eine höhergradig eingeschränkte Funktion und trotzdem diesen Gradient. Weil was kann passieren, und das sehen wir immer wieder, wenn ein Echo durchgeführt wird, ja, und der Patient hat eine eingeschränkte Funktion, es muss nicht 30% sein, es kann wirklich 40% sein. Ja? Und es steht in dem Befund Öffnungsfläche 0,8, ja, und 1 ist der Cut-off, also unter 1, aber nur der Gradient von 20. Oder jetzt die Geschwindigkeit über die Klappe ist nur 3. Wie nennt man diese Krankheit? Oder diesen Syndrom? Es heißt Low Flow, Low Gradient Aortenstenose, weil der Ventrikel hat so eine niedrige Auswurffraktion, dass deswegen diese Geschwindigkeit nicht erreicht werden kann, weil es einfach nicht pumpen kann. Nichtsdestotrotz, sehr oft ist es schon eine höhergradige Aortenstenose. Und dann gilt zur Quantifizierung, ist das eine Low Flow, Low Gradient, aber noch eine mittelgradige Stenose? Man muss eine Koronat, eine sogenannte Calcium-Scoring von der Klappe machen. Ist der über 1800, also wirklich eine sehr verkalkte Klappe, gehen wir trotzdem davon aus, dass es hier eine höhergradige Aortenklappe ist. Bei dem Fall, obwohl der Ventrikel so eingeschränkt war, die Gradienten waren einfach ganz, ganz klar. So, das sind hier die sogenannten Scores, die man immer bei Aortenstenose berechnet, sogenannte Frailty Score. Der Euroscore und STOR-Score sagen Ihnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient während eines chirurgischen Eingriffs, während eines chirurgischen Aortenklappenersatzes versterben kann, und zwar intrahospital. Und die Grenze liegt bei 4. Wenn das Risiko zu versterben über 4 ist, sagt man, das sind die Patienten, wo das Risiko von einem chirurgischen Eingriff zu hoch ist, und wir würden bei diesen Patienten, auch wenn sie noch nicht 80 sind, eher eine TAVI machen, also eine transkutane Klappe. Und so war das bei dieser Patientin. Man macht immer natürlich eine Koronarangiografie als Abklärung von einem Klappenersatz. Und bei der Patientin gab es keine koronare Herzkrankheit. Wer weiß von Ihnen, wie viele Patienten, die eine höhergradige Aortenstenose haben, haben auch eine signifikante koronare Herzkrankheit, sodass sie einen Stent benötigen, im Prozent zu circa. Also Kalk an der Klappe, höhergradige Aortenstenose, höhergradige Koronarstenose, so prozentuell. Was glauben Sie? Niemand traut sich heute mit mir zu sprechen. 30%, jede dritte, aber schon gut, schon gut. Genau, also jede dritte braucht einen koronaren Stent und die nächsten 30% von Patienten haben zum Beispiel Vorhofflimmern, das ist auch so. Und nur ein Drittel der Patienten hat nur eine Aortenstenose de facto. Also die meisten sind schon wirklich sehr, sehr krank. So, man macht immer eine sogenannte Computertomographie zum Evaluieren, welche Klappengröße wir wählen, welchen Klappentyp. Und natürlich auch die Computertomographie dient der Einschätzung der sogenannten Abstände von den Koronarien. Also da können Sie, hier ist die rechte und hier ist die linke. Hier 13,8 vom Annulus, hier 15 mm. Man weiß, wenn der Abstand zwischen dem Annulus und dem Ostium von Koronararterien unter 8, 9 mm liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die neue Klappe das Ostium verschließt, da, und man muss wirklich sich Gedanken machen, ob man doch nicht operiert, weil natürlich bei sogenannten akutem Verschluss des Ostiums während der TAVI-Implantation der Outcome de facto letal ist. Was man noch natürlich immer macht als sogenannte Evaluierung für die TAVI, man muss ganz genau abschätzen die femoralen Gefäße und ausmessen. Unter 6 mm oder 5 mm geht gar nichts mehr, weil die kleinste Schleusengröße für die TAVI ist 14 French und das korrespondiert mit zumindest 7 mm. Ansonsten natürlich kommt es zu einer Ruptur. Das ist auch so ein wichtiger Schritt. Was man noch machen kann, man kann sogenannten, also immer wieder kommt es während TAVI-Implantation zu Schlaganfällen, nicht wirklich thrombotisch, aber natürlich, diese Patienten haben Kalk, auch in der Aorta und in dem Aortenbogen. Und dieser Kalk, natürlich, wenn wir mit diesem riesigen, balkigen Katheter und Klave runterfahren, das sind so einfach Kalkbröseln, das sieht wie ein weißer Mell einfach aus, kann man mit so einem Netzchen-Trichter hier fangen und man platziert diese in der Arteria carotis natürlich erhofft man sich dadurch, und es gibt schon Studien, die zeigen einfach weniger Schlaganfälle. Was aber dabei passieren kann, und das sieht man leider auch immer wieder, dass alleine durch das Platzieren von diesem Netzchen, zum Beispiel von der Firma Sentinel, wenn hier in den Karotiden sich auch Kalk befindet, kann man auch natürlich iatrogen einen Schlaganfall auslesen. Aber das gehört auch dazu, dass man diesen also Vorbereitung bei der TAVI macht. Das nächste natürlich, man evaluiert alle diese Größen und basierend auf diesen Messungen kann man, und hier ist, wie Sie sehen, hier Kalk, man weiß an welche Tasche, kann man den Typ von der Klappe und die Größe wählen. Es gibt auch solche Verfahren, wo man basierend auf den Flussmessungen die beste Klappe wählen kann, bei diesem Patienten und so weiter. Also man kann sich hier wirklich lange spielen und herauszufinden, von welcher Klappe der Patient am meisten profitieren kann. So, 6 Monate später hat die Patientin einen Tier entwickelt und Sie wissen, es gibt multiple Gründe, warum die Patienten einen transitorischen ischämischen Attack entwickeln können. Und weil ich mich mit der antithrombotischen Therapie beschäftige, und ich die Station geführt habe, habe ich an die Klappe gedacht. Und das, was Sie hier sehen, das Dunkle, ja, das sind Kontrastmittel Aussparungen und das ist eine Klappenthrombose. Aber interessant ist an dieser Geschichte, dass, obwohl der Thrombus, Sie sehen an beiden eigentlich hier Leaflets, die Klappe öffnet und schließt. Das bedeutet, ich erwarte mir im Echo keinen Gradientenanstieg. Und dieses Phänomen wurde erst vor wenigen Jahren beschrieben, dass am Anfang dachte man nur die TAVIs, also die biologischen Klappen, die man perkutan implantiert, dieses Problem haben. Man nennt das Halt, also im CT, wie Sie hier sehen, gibt es so Kontrastmittelaussparungen und wenn diese Kontrastmittelaussparungen die Öffnung von den Leaflets beeinträchtigen, also dass die de facto stecken, nennt man dieses Phänomen HAM, also Hyperattenuation Affecting Motion. Und das kann man in sogenannten 4D-CT sehen vom Herzen. Also wenn Sie eine Zuweisung machen und Sie den Verdacht haben an eine Klappenthrombose, die sehen Sie seltenst im Echo. Wenn Sie im Echo einen Gradientenanstieg haben, dann ist das schon eine klinische Thrombose. Ja? Meistens hat man keinen Gradientenanstieg im Echo bei der Klappenthrombose. Und es stellt sich heraus, dass 6% allen TAVIs eine Klappenthrombose entwickeln. Und zwar eine sogenannte, am Anfang subklinische. Wenn Sie screenen, also quasi 1 bis 3 Monate nach der TAVI ein CT machen, 4D-CT bedeutet EKG getriggert. Das bedeutet, die Diastole und Systole werden in Bezug auf die Klappenöffnung begutachtet, weil wenn wir nur ein Bild haben ohne Bewegung, kann man nur sagen, ja, die Thrombose ist da, aber ich weiß nicht, ob die Klappenöffnung beeinträchtigt ist. Und es gibt schon große Unterschiede zwischen verschiedenen Heads, also Klappen, die implantiert werden, also bei manchen Klappen sogar in 22%, wenn sie screenen. Warum ist das so? Also es ist deswegen, weil hier sehen Sie so MR-Untersuchungen von dem Annulus von der Klappe. Und stellt sich heraus, dass hier in dem Sinus Valsalva entstehen einfach so, es sind so Schellkräfte, ja, bei der nativen Klappe. Und aus diesem Grund ganz selten unsere nativen Klappe, also nicht die Klappenprothesen, eine Klappenprothese, also Thrombose entwickeln. Also de facto muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gesehen, nur bei Endokarditis, ja, dann quasi sekundär. Und weil nach der Klappe, weil, schauen Sie, da sind einfach... das ist hier die neue Klappe. Die alte Klappe wird so de facto an die Wand gedruckt hier. Das ist der native Sinus. Und das ist hier die neue Klappe. Ja? Und weil es anatomisch hier gar nicht möglich ist, hier an dieser Stelle können sich einfach Thromben bilden. Und es gibt natürlich diese 4 Grade, ob sich die Klappe öffnet oder ob sich die Klappe nicht öffnet. Und es gibt jetzt schon viele Daten, die zeigen, es gibt schon hier in Rot, das ist angemerkt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gerinnseln in diesen, also an der Klappe bilden. Und es ist immer auf der Seite von der Aorta. Und das ist nie auf der Seite vom Herz, also bei dem LV-Otter. Es ist immer auf der Aortenseite. Und eben bei den, insbesondere bei den TAVIs am Anfang, bei den noch älteren, in den so Versuchen, wurde gezeigt, dass hier ist das die Wahrscheinlichkeit, dass Gerinnseln entstehen, am häufigsten. Und wichtig ist, es ist völlig egal, ob der Patient mit einem Plättchenhemmer, sogenannte SAPT-Therapie, vielleicht mittlerweile verwendet man so viele Abkürzungen, also SAPT bedeutet Single-Antiplättet-Therapie oder duale Plättchenhemmung verwendet, Plättchenhemmer können eine Klappenthrombose nicht verhindern. Offensichtlich handelt es sich hier wirklich um die plasmatische Gerinnung und nicht die Plättchen, die diesen Phänomen verursachen. Man weiß aber, dass wenn die Patienten wegen Vorhofflimmern, Pulmonalembolie oder sonstiges mit einem Antikoagulans behandelt werden, bei Klappenprothesen, bei biologischen, entwickeln sie in den seltensten Fällen eine Klappenthrombose. Das bedeutet, die ein Nebeneffekt von dieser Antikoagulation ist eben, dass es die Patienten, also dass es protektiv wirkt gegen eine mögliche Klappenthrombose. Es gibt aber eben viele Studien, die gesagt haben, na gut, warum behandeln wir TAVI-Patienten nicht gleich mit einem oralen Antikoagulans? Und da stellte sich heraus, ich zeige es Ihnen nicht, aber ich sage es Ihnen, dass wenn man den alten Patienten, die gebrechlich sind, die niereninsuffizient sind, allen nach der Klappe ein Antikoagulans gibt, dann leider versterben sie viel häufiger, wie die, die nur mit einem Plättchenhemmer behandelt werden. Man kann zwar die Thrombose präventiv einfach, also für die Prävention wirkt es, aber die Patienten verbluten und weil sie verbluten, versterben sie häufiger. Das bedeutet, der Effekt, man soll nicht jedem einfach präventiv ein Antikoagulans geben. Man weiß aber, weil die ersten Jahre nach der TAVI, wenn man zufällig so eine Thrombose entwickelt hat, haben sie sich gedacht, na gut, die Thrombose ist da, ich habe keinen Gradienten, der Patient ist asymptomatisch. Wir nennen das SLT, Subclinical Leaflet Thrombosis. Und es gab eben viele Studien, so Registerstudien, da hat man sich angeschaut, tut sich was, wenn ich nicht antikoaguliere bei den Diagnostizierten zufällig oder nicht? Und ja, wenn ich es feststelle mit der Computertomographie und nur beobachte, haben die Patienten ein 2,56-fach erhöhtes Risiko, dass sie innerhalb von den nächsten Monaten doch einen Schlaganfall entwickeln. Und deswegen ist es die Strategie, wenn man diese Verdachtsdiagnose hat oder screent, es gibt viele Zentren, die sich auf TAVI spezialisieren, die nach 3 Monaten oder nach 1 Monat so ein Screening machen für diese Thrombose und wenn sie welche feststellen, dann vor 3 Monaten antikoagulieren und meistens bildet sich diese Thrombose zurück. Wenn man aber sehr lange wartet, 1 Jahr, 2 Jahre und nichts macht, dann ist es nicht so nur, dass das Schlaganfallrisiko steigt, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Klappe degeneriert natürlich und dann steigen die Gradienten. Und zeige ich Ihnen eine von meinen Patientinnen. Hier sehen Sie in so einem Screening-CT diese Ablagerungen. Sie hat eben die TIA gehabt, Gott sei Dank, und nicht einen Schlaganfall. Das bedeutet, sie hat sich gleich erholt, hat dann überhaupt klinisch keine mehr, also war keine Ausfälle gehabt. Und hier auch an beiden Klappen. Also, und nach 3 Monaten Behandlung mit Marcomar ist diese Thrombose nicht mehr nachzuweisen. Für Sie einfach differenzialdiagnostisch, wenn Sie jemanden mit einer peripheren Embolie sehen oder einem Schlaganfall oder einem Tier, der eine biologische Klappe hat, ja, egal ob das perkutan oder operativ eingesetzt wurde, soll man unbedingt eben an die Klappe denken, eine Computertomographie durchführen, um möglich eben von den weiteren Folgen und Degeneration den Patienten zu schützen. Und wenn man, wie Sie hier sehen, diese Patienten umstellt, vor einiger Zeit auf eine Antikoagulanz, meistens machen wir das noch immer mit Marcomar vor 3 Monaten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Thrombus löst, von 99%, also wirklich ziemlich gut. Was sind die Prädiktoren für so eine Thrombose? Wenn man Klappe in Klappe setzt, weil natürlich da ist sehr, sehr viel Material. Wenn man ganz große Klappen hat, die Nierenpatienten, das männliche Geschlecht und die übergewichtigen Patienten. Und man weiß auch, dass die Klappen, sogenannte, es gibt vielleicht zu Klappen 2 Typen von Klappen. Von den biologischen, die man so perkutan setzt. Die Klappen, die in dem alten, wo der neue Annulus, der Klappe ist genau auf der Ebene von dem alten Annulus, wir nennen sie eine intraannuläre Klappe. Und dann gibt es die Klappen, die, wo der Annulus so ein bisschen nach oben gesetzt wurde. Man nennt man supraannuläre Klappen. Und hier gibt es schon einen großen Unterschied, weil es stellt sich heraus, dass die man im alten Annulus setzt, haben eine größere Wahrscheinlichkeit und sogar fast dreifach größere für so eine Thrombose, weil einfach es geht um die Scherkräfte, die hier einwirken. Somit die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall ist 2,54-fach erhöht bei Patienten, die eine Klappenthrombose entwickeln. Durchschnittlich sind das 6% aller Patienten mit einer biologischen Klappe innerhalb von dem ersten Jahr nach der Implantation. Und wenn man daran denkt und das feststellt als Ursache, es ist wichtig, den Patienten aber nur vor einer kurzen Dauer, meistens 3 Monate, umzustellen, wieder eine Computertomographie durchführen und in 99% werden Sie sehen, dass diese Thrombose sich löst. Und wenn nicht, Patienten habe ich auch gesehen, 3 in meinem Leben, wo man sogar 3 oder 9 Monate antikoagulieren musste, um letztendlich, und je länger die Thrombose besteht, desto schwieriger. Nach 1 Jahr bildet sich meistens ein sogenannter Panus, Ja, das ist einfach ein Bindegewebe und dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, weil man kann mit Antikoagulantien nicht sehr viel machen dann. Eine unangenehme Nachricht ist, dass wenn die Patienten sogar, in dieser Studie wurden 800 Patienten nach TAVI gescreent für die Thrombose, sogenannte subklinische, noch ohne Symptome. Und trotzdem, man hat sie auf ein Makoma, also Vitamin K-Antagonist, umgestellt. Und trotzdem war die Sterblichkeit von diesen Patienten viel höher, obwohl sie richtig behandelt wurden, präventiv, wie von diesen Patienten, die keine Thrombose entwickelt haben. Das bedeutet, warum entsteht diese Thrombose bei denen? Es könnte sein, dass das einfach ein unabhängiger Prädiktor für die Sterblichkeit ist, auch wenn man richtig behandelt. Und das sind die ganz gebrechlichen Patienten, das sind die Patienten, die ganz hohe Risiken haben, zu versterben. Also es ist kein, dieses Phänomen ist nicht sehr einfach zu verstehen. Tatsache ist es, dass man daran denken muss. Und natürlich wahrscheinlich, wenn wir mehr über dieses Phänomen wissen, dass man bei dem Patienten mit diesen bestimmten Risikofaktoren für Thrombose, dass man vielleicht hier interventionell mehr Acht auf zum Beispiel Klappen oder Annulus oder Klappengröße oder Klappentyp geben muss, um das Beste, um die beste Prognose von den Patienten zu sichern. Und hier mein letzter Fall. Eine 79-jährige Patientin mit einer bekannten KHK. Sie hat schon die Koronarangiographie gehabt und die RCA-Intervention ist es geplant und das ist ziemlich challenging. Eine ostiale Stenose ist immer schwierig zu intervenieren und noch eine verkalkte Stenose. Sie hat schon einen Stent, hat Focho-Flimmern, Eisenmangelanämie und Hyperlipidämie. Hier ein Bild von dieser verkalkten ostiale Stenose. Sie sehen, das Gefäß am Ostium ist kleiner wie der Katheter wieder mal. Der Katheter ist hier wieder mal 2 mm im Durchschnitt. Und das Ostium ist kleiner, also wir okkludieren fast de facto hier. Und hier ist die Intervention. Es kommt immer zu einem Druckabfall. Das ist eben bei der Koronarangiographie, wenn es zu einem Druckabfall hat, kommt, dass wir okkludieren. Und dann ist es wichtig, so zu arbeiten, dass der Katheter außerhalb von dem Ostium ist. Ja? Es ist auch immer besonders schwierig, den Stent zu platzieren. Man kann nämlich wenn nur ein Stent oder zwei Stentstrahls in der Aorta ausstehen, dann kann man nie wieder bei Reststenose oder einer anderen Stenose mit dem Guide intubieren. Es ist wirklich eine sehr schwierige Intervention. Auf jeden Fall hier wird der Stent platziert. Da wollte ich wahrscheinlich etwas zeigen. Ich weiß, es geht, glaube ich, nicht. Sorry, nein. Das wollte ich Ihnen zeigen. Hier bleibt der Kontrastmittel stehen. Sehen Sie das? Das soll normalerweise nicht sein. An der Aortenklappe im Sinus. Ja? Es ist extrem tricky hier. Also man sieht, diese Fahne, ja, bleibt hier in dem Sinus bestehen. Hier auch, ja, man sieht so ein Zeichen. Es ist aber nicht ganz klar, was das ist, weil es ist wirklich nicht schwierig, nicht einfach zu erkennen. Auf jeden Fall 30 Minuten später berichtet die Patientin auf der Station über Brustschmerzen, hat einen Blutdruckabfall. Was sind die Differentialdiagnosen? Also immer nach einer Intervention, Perikardtamponade muss man ausschließen, eine Stentthrombose und eine Aortendissektion. Perikardtamponade, es wurde schnell ein Echo durchgeführt, hat keine Auffälligkeiten. In einer Stentthrombose sieht man de facto immer im EKG, es sind immer Hebungen wie bei einem Infarkt. Manchmal bei partieller Stentthrombose sind das Senkungen, aber man sieht eine Stentthrombose im EKG einfach durch Ischämie. Und die dritte Differentialdiagnose ist immer die Aortendissektion, deswegen ein CT. Also de facto diese drei Untersuchungen bei Brustschmerzen nach einer Koronarangiographie, insbesondere Stentimplantation, sind ein Musterfaktor. Und hier sehen Sie, Ich sehe hier ganz langsam schon. Das ist die Aorta und der Kontrastmittel ist nur hier so ein halber Mond. Und hier alles, was sich nicht mit Kontrastmittel füllt, ist die Dissektion. Also eigentlich 2/3 des Lumens zumindest von der Aorta fühlt sich nicht mit dem Kontrastmittel. Also es kam zu einer Aortendissektion bei dieser Patientin. Und diese Dissektion geht ganz weit hinauf. Das bedeutet bis zu Karotiden, also es endet kurz vor den Karotiden. Also es wird ein großer, großer Alarm geschlagen. Man muss die Patientin sofort operieren, die ist 79 Jahre alt. Und wir sagen nein. Die Patientin war, nachdem der Blutdruck gesenkt wurde, klinisch stabil, hat keine Brustschmerzen gehabt und wir haben gesagt, nein, bitte nicht operieren, obwohl hier hat man gesehen, wie wichtig war die Kommunikation zwischen Kardiologen, Kardiochirurgen und Radiologen. Die Patientin ist bei diesem ersten CT in die auf der Radiologie natürlich hat man schon gesehen, oh mein Gott, eine akute iatrogene Aortendissektion. Und die Patientin ist wirklich von der Radiologie in den OP-Raum gefahren, wirklich, ohne dass ein interventioneller Kardiologe hier zur Entscheidungsfindung hineingezogen wurde. Und als wir von den Chirurgen angerufen worden sind, dass die Patientin in einer Minute schon wirklich in den OP geht, haben wir gesagt, nein, das geht nicht, weil wir glauben, weil es gestentet wurde. Ja, also das, der Grund für diese Aortendissektion war, dass natürlich bei dem Stent und bei der Ballondilatation die Eintrittspforte dieser Dissektion geschlossen wurde durch den Metallstent. Wäre es anders gewesen, dass, wie zum Beispiel, was oft passiert, die mittlere RCA-Stente und durch den Katheter am Ostium eine Dissektion induziere, musste ich diese Dissektion mit einem Stent schließen. Also ich musste das Ostium auch ohne Stenose unbedingt stenten, weil man weiß, dass dieser Metallstent die Eintrittspforte der Dissektion schließt. Und das ist meistens die Frage der Zeit, wenn der Patient oder Patientin stabil ist und nicht hebt, bis sich das alleine heilt. Und schon am nächsten Tag, hier ist das, wir haben gesagt, nein, bitte nicht operieren, sie ist jetzt stabil, hat keine Brustschmerzen, mit Ebrantil Blutdruck senken, beobachten, IMC oder Intensivstation. Und das war tatsächlich so. Das ist hier nur nach einem Tag, wie Sie sehen, wie anders diese CT aussieht, das ist die gleiche Stelle, dann ist schon der Kontrastmittel füllt mehr wie die Hälfte der Aorta hier am Aorta Ascendens. Das bedeutet, diese Dissektion de facto heilt sich von alleine. Und nach 5 Tagen, also hier, das ist noch der 2. Tag, Entschuldigung, das bedeutet, es hat sich wirklich von so einem Aortenlumen, ja, schon nach 2 Tagen war das fast verheilt, weil wir die Dissektionspforte mit dem Stent geschlossen haben. Sowieso haben wir die die ostiale ECA stenten wollen. Das bedeutet, immer an Aortendissektion denken, bei Brustschmerzen nach dem Stent, an Perikardtamponade oder eben an die Stentthrombosen. Das sind die, es gibt noch die 4. Differentialdiagnose, die geht aber meistens ohne, also nicht wirklich mit dem Schmerzen hervor, meistens mit hämodynamischer eben Instabilität, wenn die Patienten auch große Dissektionen haben, ja, nach dem Stent. Die gehen meistens ohne Hebungen einher, aber den Patienten muss man trotzdem auflegen. Wie oft passiert das? Und hier zeige ich Ihnen einen anderen Fall, wo man das schon im Katheter sieht. Ja? Also bis zu 0,2% allen Stents und bei 0,08 von Corona-Angiografien kommt es zu einer Aortendissektion. Hier zum Beispiel würde man das erkennen, weil der Kontrastmittel hier in dem Sinus stehen bleibt. Ja? Also hier musste man schon sogar eigentlich am Kathetertisch erkennen, dass zu einer Aortendissektion kommt. Das hier erkennt man sogar auf den ersten Blick. Und das Problematische hier an dem Fall ist wirklich problematisch. Das ist wirklich das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, de facto. dass durch diese Dissektion jetzt das Ostium von der ECA ganz verschlossen ist. Das bedeutet, sie können dort nicht mehr einen Stent implantieren, weil sie kommen nicht mehr hinein mit einem Draht. Das ist unmöglich, weil genau das Ostium verschlossen ist. Also diesen Patienten muss man tatsächlich operieren und sofort operieren. Das ist so wie ein akuter Infarkt. Da gibt es wirklich, ich weiß nicht, nur nicht einmal 1% offen ist das Ostium. Ja? Also das ist extrem gefährlich. Dieser Patient fällt natürlich ins OP, aber immer soll der interventionelle Kardiologe trotzdem in Entscheidungsfindung einbezogen werden. Was sind die Risikofaktoren für eine Aortenstenose bei einem Herzkatheter? Natürlich ein Alter, weil die Aorta einfach verkalkt ist und die Gefäße auch, komplexe Koronaranatomien. Natürlich bei dieser Patientin, wenn man sich so denkt, die ECA war nicht sehr groß. Man sagt, wissen Sie, wann sagt man, wann ist ein Gefäß groß oder nicht in der Kardiologie? Welches Gefäß, auch bei einer Stenose, würden wir nicht mehr stenten? Unter 2 mm, egal wie viele Stenosen, das bringt nicht sehr viel, weil solche Stents restenosieren. Also 2,5 mm Stent ist schon sehr klein, sagen wir, soll man überhaupt was tun? Ab 3 mm gut, das zahlt sich aus, ein Gefäß zu intervenieren. Das bedeutet, bei dieser Patientin, wo der Stent nicht so groß war, natürlich, die Ärzte war nicht sehr groß, aber das muss man immer überdenken. Also die Risiken und das Nutzen. Bei diesem Fall ist es auch so wichtig, welche Katheter man nimmt. Also wenn man weiter in diesem Fach arbeitet und interventionelle Kardiologie fällt, es ist ungünstig, manche Katheter bei ostialen Stenosen zu nehmen. Und ich glaube, das, was wir am meisten lernen, in solchen Fällen, dass man interdisziplinär arbeitet, dass nie eine Berufsgruppe oder ein Fach soll die Entscheidungen treffen, wenn die Komplikation in einem anderen Bereich entstanden ist, weil bei den ersten Patientin wirklich, die war schon am Weg in den OP, also sie war schon in dem quasi Aufwachraum, in dem Vorbereitungsraum, ohne dass die Kardiologen wussten, dass die Patientin jetzt operiert wird. Also wir haben sie de facto gerettet, kann man sagen. Ja, was sind die Faktoren der Arbeitsumgebung? Natürlich, der Herzkatheter muss gut ausgestattet werden in solchen Fällen. Es ist sehr ungünstig. Also in Wien zum Beispiel haben wir nur 2 Häuser mit einer Herzchirurgie, AKH und Floridsdorf. Wenn so eine Komplikation mit so einem richtigen RCA-Verschluss, wo das Ostium verschlossen ist durch Dissektion, also meistens passiert das in der RCA, also das rechtes Gefäß zu finden und zu intervenieren, ist viel schwieriger wie den linken Hauptstamm. Und ich glaube, was man wirklich lernen kann, bei Aortendissektion ist es immer wichtig, den Blutdruck zu senken, eine Arterie zu stechen, ein Herzecho und natürlich interdisziplinär im Team arbeiten. Ja, das ist mein letztes Slide und ich wäre froh, und wenn Sie Fragen haben.
Darf ich gleich eine Frage aus dem Chat vorlesen? Die Bitte ist, ob du noch kurz auf die auf den Unterschied der medikamentösen Therapie beim mechanischen versus biologischen Klappen eingehen kannst.
Sehr gerne. Die mechanischen Herzklappen implantieren wir mittlerweile wirklich selten. In der Mitralklappe kann man nur de facto eine mechanische Klappe implantieren. Also es gibt extrem wenig biologische Herzklappen. Es gibt schon manchmal Indikationen, aber die haben sich einfach nicht bewährt. Prinzipiell gilt für die Aortenklappe, dass die Klappe in der Aortenposition bis zu dem 65. Lebensjahr, die Chirurgen fragen selten den Patienten, bis zu dem 50., 60. In den USA mittlerweile, was sehr, sehr schockierend für uns ist auch, kriegen schon 65-jährige Patienten die biologische TAVI. Und wir sehen auch in der Herzchirurgie, dass immer mehr biologische Klappen sogar ab dem 60. Lebensjahr implantiert werden. Und der Unterschied ist natürlich, dass bei einer mechanischen Klappe gehen nur Vitamin-K-Antagonisten. Es gab viele Studienversuche mit NOACs, insbesondere Dabigatran. Und es zeigte sich, dass die mechanischen Klappen leider Thrombosen unter Noax entwickeln. Bei den Bioklappen ist es klar, also die initiale Therapie von einer Bioklappe, insbesondere percutan, wir wissen, es reicht eine Antiplättchentherapie, meistens wird es nur Aspirin. Vor einigen Monaten wird noch eine duale Plättchentherapie in manchen Zentren gegeben, aber mit den neuen Studien wissen wir, eine Monotherapie mit Aspirin bei einer TAVI reicht, hat das beste Netto-Benefit. Man braucht weder eine duale Therapie noch ein Makoma. Die Chirurgen, die noch Bioklappen implantieren, also in der Aortenposition, historisch geben noch sehr oft gerne vor einem Monat ein Antikoagulans. Sehr oft sogar ein Enoxaparin, weil sie historisch damit gute Erfahrungen gemacht haben. Und es ist schwierig, sagen wir mal, diese Schemata durchzubrechen, weil die Herzchirurgen haben nie Studien mit Pharmaka gemacht. Sie machen das einfach historisch und immer und es funktioniert für sie. Das bedeutet, und es ist vom Haus zu Haus unglaublich unterschiedlich. Und das, was die Guidelines sagen, gut, auch in der Aortenklappe oder auch eine biologische Klappe in allen anderen Positionen, 4 Wochen bis ein paar Monate kann zu Aspirin zusätzlich ein Antikoagulans verabreicht werden, meistens ein niedermolekulares Heparin, manchmal Makoma. Daten gibt es kaum, aber eine biologische Klappe auf die Dauer benötigt ausschließlich eine Antiplättchen-Monotherapie.
Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Sie haben erwähnt, dass man Thrombas nur passieren soll bei Operationen mit hohem Blutungsrisiko. Wie schaut das im Vergleich bei B2Y2-Inhibitoren aus?
Es ist identisch, nur die Schwierigkeit besteht darin, dass wir erst seit 3 Jahren die Daten haben, dass man auch P2Y12-Inhibitoren als Monotherapie verabreichen kann, dass sie sicher sind und sogar besser als Aspirin-Monotherapie. Also jetzt haben wir Studien, die zeigen, dass wenn ein Patient nach einem Stent oder nach einem Infarkt sehr gut oder auch elektiv, ja, 12 Monate duale Antiplättchentherapie hatte mit Aspirin und Clopidogrel, vorher haben wir immer Plavix Clopidogrel abgesetzt nach 6 bis 12 Monaten. Und jetzt haben wir Studien, die zeigen, dass eine Plavix-Monotherapie sogar besser ist auf die Dauer. Und immer mehr Studien. Also bei den sogenannten Patienten, die keine Events unter Plavix haben und Aspirin, wenn man sie nach 12 Monaten oder 6 Monaten auf Plavix umstellt, haben sie eine bessere Prognose. Und genauso bei Patienten, die sehr hohe Blutungsrisiken haben, wenn man nach 3 Monaten Aspirin pausiert und mit Monotherapie, mit Ticagrel oder Prasugrel behandelt, haben sie auch bessere Nettoprognose. Und jetzt fürchten sich die Anästhesisten, was machen sie dann? Und weil die haben schon Erfahrungen, wie man unter Aspirin operiert, aber unter potenten Plättcheninhibitoren, sie haben keine Erfahrungen. Und wir werden sehr oft mit diesen Fragen konfrontiert und wir kriegen bei der OP-Freigabe eine Rückmeldung, dass die Chirurgen möchten nicht unter diesen P2Y12-Inhibitoren operieren, obwohl das eine Monotherapie ist. Ja? Was wir nur machen können, für diesen bestimmten Zeitraum den Patienten wieder auf Aspirin umzustellen. Aber von dem Mechanismus de facto wäre es auch genauso. Ja? Also eine Substanz benötigt der Patient mit Stent immer. Es funktioniert trotzdem nicht. Also ich sehe wirklich so oft, dass ich, ein Beispiel, eine Patientin, die mich in der Ambulanz aufsucht, sagt, sie hat am Montag eine Kolo und Gastro und der Operateur hat gesagt, die Patientin muss schon 7 Tage davor ihr Aspirin absetzen. Für eine einfache, weil vielleicht Polype und so weiter. Ja? Also man kämpft immer damit, weil ja, es gibt einfach, ich glaube, historisch bestimmte Algorithmen, wo ein Gastroenterologe keine Polypektomie machen will, obwohl er noch nie mal weiß, ob das der Patient oder die Patientin welche hat, wo diese Therapie abgesetzt wird. Genauso bei Antikoagulantien. Hier gibt es ganz klare Richtlinien, genauso. ja, niedrige Blutungsrisiken nichts absetzen, ja, moderate Blutungsrisiken, es gibt Tabellen, wo man die Eingriffe zuordnen kann, kann man die letzte Tablette bei normaler Nierenfunktion am Vortag in der Früh nehmen, das wird 24 Stunden vor dem Eingriff, zum Beispiel die Gastroenterologen gehören dazu. Und es gibt nur Eingriffe mit starkem Blutungsrisiko, wo man sagt, na gut, 48 Stunden davor die letzte Tablette. Ja? Aber nie mehr wie 3 Tage. Diesen Eingriff gibt es de facto nicht. Trotzdem, die Chirurgen insbesondere, aber auch manchmal Zahnärzte setzen NOACs einfach ab. Ja? Zum Beispiel für die Zahneingriffe gilt, nie einen NOAC abzusetzen, auch bei großen Eingriffen, sondern vielleicht in der Früh am Tag des Eingriffs es nicht einzunehmen und erst nach dem Eingriff zum Beispiel. Ja. Aber de facto sollen bei den Zahneingriffen keine Antiplättchensubstanzen und schon gar keine NOACs abgesetzt werden. Es ist hier sehr, sehr viel Arbeit, ist wirklich benötigt auf diesem Gebiet, weil ja, die Operateure haben große Angst vor Blutungen und wir haben große Angst natürlich von Thrombosen. Es ist ein Spiel.
Angenommen, man würde jetzt dem Chirurgen zuliebe von Clopidogrel auf Aspirin umsteigen. Wie macht man das?
Also das ist einfach. Aspirin wirkt sofort. Auch eine Tablette Aspirin wirkt sofort. Es ist nur zu beachten, dass Plavix nach der letzten Tablette durchschnittlich 5 Tage noch wirkt, 5 bis 7 Tage. Das muss man wissen. Man gibt einfach dem Patienten Aspirin und kein Plavix mehr und der Eingriff kann dann nach 5 bis 7, am sichersten nach 7 Tagen durchgeführt werden.
Für diese 5 Tage, dass ich dann ein erhöhtes Blutungsrisiko
habe? Natürlich, aber 5 Tage, das ist eigentlich nicht relevant. Also dieses... Das Blutungsrisiko ist konstant und steigt immer innerhalb von einem Jahr. Wenn Sie auch, es gibt Patienten, die zum Beispiel von einem Notarzt ein Brilique bekommen, das Ticagrelor, weil der Notarz auch nicht weiß, dass der Patient Focoflimmen hat oder der Patient im Katheter Focoflimmen entwickelt und natürlich und dann wieder es umgestellt auf Clopidogrel und so weiter. Man muss natürlich reloaden, das wurde geloadet mit Ticagrelor und man muss geloadet mit Plavix gleich. Und dieser eine Tag, wo er wirklich mehr antikoaguliert wird, spielt keine Rolle. Ja? Das Risiko ist kontinuierlich.
Gibt es noch weitere Fragen? Na, wenn das nicht der Fall ist, dann vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag.